ARD.
HR Info Kultur
mit Yvonne Koch. Rauchende Kaminschlote, verschlungene Rohrsysteme, endlose Fertigungsstraßen. Die Assoziationen zur Industrie sind oft nicht unbedingt positiv. Aber für die Geschichte der Industrie, für die kühle, funktionale Ästhetik und die hochentwickelten Maschinen, also für das, was man Industriekultur nennt, dafür können sich immer mehr Menschen begeistern. Also was genau ist der Reiz von Industriekultur? Wir versuchen es herauszufinden. Was uns ja manchmal gar nicht so bewusst ist, Industriekultur hat längst schon unseren Alltag erobert, hat sich klammheimlich sogar in unsere eigenen vier Wände geschlichen. Kann ich sein? Dann hören wir jetzt mal kurz in Werbevideos von zwei verschiedenen Möbel- und Kataloghäusern rein.
Industrial. Dieser Stil kommt aus New York. In den 60ern fingen Künstler an, alte Fabrikhallen in ihre Studios umzubauen. Deswegen sind Materialien wie Stein, Metall und auch Holz ein Teil vom Stil.
Und wie kreiert man nun diesen großzügigen Stil, auch wenn man kein 180 Quadratmeter Loft zur Verfügung hat? Die beste Voraussetzung, damit Möbel und Accessoires zur Geltung kommen, ist eine minimalistische Einrichtung. Beschränkt euch auf neutrale Farben und einzelne Gegenstände. Dazu kommen noch scheinbar unverputzte Wände, Sichtbeton, freiliegende Rohre und Stahlkonstruktionen.
Wenn dann noch ein paar nackige Glühbirnen von der Decke hängen und sich die Minibar in einer abgecycelten Öltonne versteckt, dann ist er perfekt, der Industrial Style. Und schon ist das Wohnzimmer voll im Trend. Klar, unsere Ästhetik, das, was wir schön finden, verändert sich immer wieder. Das betrifft nicht nur Wohnungseinrichtungen oder Mode. Ich selbst konnte früher zum Beispiel Fabrikanlagen, Fördertürmen oder riesigen Maschinenparks so gar nichts abgewinnen. Ich fand das einfach nur hässlich. Aber mittlerweile kommt es schon vor, dass ich stundenlang alte Lade- und Schwenkkräne fotografiere oder mich sogar für eine historische Kläranlage begeistern kann. Und offenbar bin ich damit nicht allein. Nicht umsonst gibt es in vielen Regionen die Tage der Industriekultur. Da bekommt man nicht nur Einblicke in besondere Industriegebäude, sondern auch in Arbeitsprozesse und historische Entwicklungen. Im Rhein-Main-Gebiet ist in dieser Woche das Programm für die Tage der Industriekultur online gegangen. Und obwohl die erst Mitte September losgehen, gehen jetzt schon die Anmeldungen für die Führungen und Veranstaltungen ein. Manche fiebern diesem Event regelrecht entgegen. Organisiert werden die Tage der Industriekultur zwischen Karlstein am Main, Frankfurt und Mainz von der Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Städten, Landkreisen und Regionalverbänden. Geschäftsführerin dieses Verbundes ist Jennifer John und ich habe sie gefragt, seit wann es diese Tage eigentlich gibt, an denen man Industriebauten besichtigen kann, in die man sonst nicht ohne weiteres reinkommt.
Wir haben seit 2003 diese Route der Industriekultur. Wir haben damals angefangen, mal einen Tag die Tage der Industriekultur anzubieten. Das heißt, an einem Tag, das sind vor allen Dingen ja Orte zugänglich gemacht, wo was zu der Geschichte des Ortes erzählt wurde, also historischen Wurzeln der Orte. Und andererseits gucken wir eben auch auf die Gegenwart, also was passiert dort heute? Das heißt, es machen auch Firmen und Betriebe die Türen auf und laden ein, zum Beispiel zu Werksbesichtigungen und erklären, was sie dort machen. Und das Schöne ist eben bei diesen Tagen der Industriekultur, dass gerade diese Brücke von damals zu heute eben auch total schön dargestellt werden kann.
Aber wenn Sie genau so ein Datum feststellen können, 2003 hat es zum ersten Mal stattgefunden, das Event. Was war der Anlass? Also wieso fand man plötzlich sowas wie Fabriken, Bergwerke oder Druckereien spannend?
Der Ausgangspunkt war, dass es darum ging, sich in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main, die ein riesiger Ballungsraum und auch wichtiger wirtschaftlicher Standort in Deutschland ist, mit einer kulturellen Identität zu beschäftigen. Also das heißt, wir haben hier eben nicht nur Handel gehabt, sondern eben auch produzierendes Gewerbe und haben es eben auch bis heute, also eben viel stärker jetzt auch nochmal im Vergleich jetzt zu anderen Regionen, wie jetzt zum Beispiel im Ruhrgebiet, wo man ja eben sehr stark eben noch den Blick auf das historische Erbe wirft, ist das bei uns eben viel stärker mit der Gegenwart verknüpft. Und damals war eben der Anlass zu sagen, wir haben hier ein historisches Erbe, nämlich Industrie und Industriekultur. Das ist ein überregionales Thema. Es geht eben nicht nur darum, jetzt den Blick auf Frankfurt zu werfen oder Darmstadt oder ebenso den einzelnen Ort, sondern das ist was Verbindendes. Also die Leute haben im Industriezeitalter angefangen eben auch zu pendeln, sind dann nicht nur in dem Ort tätig gewesen, direkt in ihrem Betrieb sozusagen, auf ihrem Hof, sondern sind in den Nachbarort gependelt, um dort eben zu arbeiten in der Fabrik. Und insofern ist es ein Thema, was Regionen eben auch verbindet.
Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, als es das erste Mal stattgefunden hat, 2003, dass da vielleicht nur Technikfreaks oder Ingenieure sich dafür interessiert haben. Oder wie war das?
Also ich war 2003 damals nicht dabei. Das, was ich dazu gelesen habe, ist, dass das halt so gut ankam, dass das in den Jahren darauf sich ganz schnell vergrößert hat auf mehrere Tage und mehrere Orte, dass dann mehrere Akteure gesagt haben, wir wollen da auch mitmachen, wollen unsere Türen aufmachen und das einfach auch als Chance begriffen haben, das zu zeigen, was sie machen. Und ja, das ist halt bis heute, muss man sagen. Also wir haben einen großen Stamm an Publikum, der regelrecht darauf wartet, wann es jetzt losgeht, wann man jetzt buchen kann.
Aber was heißt das konkret? Wie viele Leute kommen da?
Wir erfassen die Zahlen nicht von den einzelnen Veranstaltungen, weil vieles auch offene Veranstaltungen sind. Aber gerade bei denen, wo man sich jetzt eben voranmelden muss, die sind einfach oft sehr schnell ausgebucht.
Aber jetzt so ungefähr eine Preisklasse, sind das 150 Menschen, sind das 1500? Wie viel kommen da ungefähr?
Nee, das sind schon ein paar tausend Menschen, die da kommen. Ja.
Ja. Sie haben ja gerade die Liste der Orte veröffentlicht, die man in diesem Jahr während der Tage der Industriekultur im Rhein-Main-Gebiet besichtigen kann. Der Event selbst ist aber erst Mitte September. Das ist ja eigentlich noch massig Zeit. Oder sollte man sich doch eher jetzt schon anmelden?
Man sollte auf jeden Fall sich jetzt schon anmelden, weil gerade die Führungen oder überhaupt Veranstaltungen, die begrenzt sind von der Teilnehmerinnenzahl, die sind einfach wahnsinnig schnell ausgebucht. Und es ist natürlich sehr schade, wenn man eben dann zum Beispiel, wenn man die Adlerwerke besichtigen möchte oder bei Wirtwein Medical mal hinter die Kulissen schauen möchte. Wir haben in der Regel halt ein oder zwei Termine, die Unternehmen machen sowas ja auch nur begrenzt mal mit ein, zwei oder drei Terminen in diesem Zeitraum anlässlich eben dieser Tage der Industriekultur. Und da ja, sollte man einfach ganz schnell sein, weil die Erfahrung zeigt, es ist einfach unheimlich schnell ausgebucht.
Also Mitte September bekommt man ungewöhnliche Einblicke und spezielle Führungen in besonderen Industrieorten im Rhein-Main-Gebiet. Ich betone das deshalb, weil es in Nordhessen ja auch die Tage der Industriekultur gibt. Die sind aber schon Ende August. Und in Mittelhessen finden die, soweit ich weiß, nur alle zwei Jahre statt. Wieso das denn? Warum ist das nicht in ganz Hessen einheitlich?
Das ist historisch gewachsen. Wir sind auch alle im guten Kontakt miteinander und wir machen das im Anschluss an die Sommerferien, das heißt im September, weil ja einfach die Leute wieder zurück sind aus den Urlauben und wir diesen Zeitraum einfach für uns als einen guten befunden haben.
So, jetzt mal ganz ehrlich. Sie haben das jetzt alles organisiert und koordiniert und bei den Events die Ansprechpartner rausgesucht und sowas. Schauen Sie sich selbst denn überhaupt irgendeine Anlage aus dem Programm an oder können Sie das Wort Industriekultur gerade nicht mehr hören?
Ich schaue mir auf jeden Fall sehr viele Events an, da ich ja neu als Geschäftsführerin in der Kulturregion bin ich total interessiert, eben meine verschiedenen Projekte, die wir hier in der Kulturregion haben, kennenzulernen. Und die Tage der Industriekultur sind natürlich auch für mich eine ganz besondere Gelegenheit, die Akteure kennenzulernen, die hier in der Industriekultur für uns mitmachen. Also bei uns heißt das die Route der Industriekultur. Wir haben ja eine Zusammenstellung von über 1000 Orten, die wir zugänglich machen über zum Beispiel Routenführer, die wir dann zu Regionen rausgeben, wo man eben sehen kann, diese Orte gibt es. Oder wir haben eine Wissenskarte auf unserer Homepage, wo man eben auch die Orte finden kann, auch zu bestimmten Themen filtern kann. Und es ist aber so, dass eben nicht alle Orte ja jederzeit begehbar sind, auch für mich nicht. Und insofern sind die Tage der Industriekultur eine ganz tolle Gelegenheit und in meinem Fall auch wirklich sehr viele Veranstaltungen zu besuchen. Ich freue mich da total drauf.
Haben Sie schon ein Highlight, also wo Sie unbedingt hinwollen?
Also ein Highlight auf jeden Fall ist für mich jetzt der Peter-Behrens-Bau, den ich mir angucken möchte. Dort war ich jetzt noch nicht, aber ja, ich bin einfach auch gespannt auf Führungen zum Beispiel im historischen Ensemble der ehemaligen Heinz-Öl-Fabrik oder ja, auf die Warsche-Fabrik beispielsweise bin ich auch gespannt. Also gibt viele, viele Orte, wo ich auf jeden Fall hingehen werde.
Jetzt gibt es manchmal auch so richtig Zusatzprogramm an den Orten. Also dass Künstler zum Beispiel eine Video- oder Soundinstallation in irgendwelchen Fabrikhallen noch aufbauen oder eine Fotoausstellung zu Industriebauten oder so. Ist das in diesem Jahr auch geplant?
Ja, genau. Zum einen haben wir ja ein Fokusthema. Das ist ja in diesem Jahr voller Energie. Da gibt es eben besondere Veranstaltungen dazu. Und das andere ist, dass wir auch immer kreative Beschäftigungen anbieten mit Industriestädten. Wir haben zum Beispiel die Fotogruppe Monumente, die eine Ausstellung zeigen wird. Und in anderen Jahren, also das ist so eine quasi lose Folge, wo wir Klangkunst in Industriekultur vorstellen. Und ja, eigens für diese Orte geschaffene temporäre Kunstinstallationen. Ja, das sind so die künstlerischen Elemente.
Jennifer John war das, die Geschäftsführerin von Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main, die auch in diesem Jahr die Tage der Industriekultur im Ballungsraum ausrichtet. Diese Tage gibt es übrigens auch in Nordhessen. Da laufen sie schon Ende August. Und meine Kollegin Carla Reiter hat beide Programme durchforstet und die Highlights der Tage der Industriekultur in Hessen zusammengetragen.
Wenn wir über Kultur sprechen, denken die meisten an Musik, Filme, Theater. Die Kultur des Alltäglichen, der Wirtschaft und Technik hat da selten Platz. Die Tage der Industriekultur erinnern daran, dass uns genau diese Kulturen aber genauso, wenn nicht vielleicht sogar viel mehr prägen. Hermann Hader meint zum Beispiel, dass sich das ehemalige Braunkohlerevier im Fulda-Werra-Bergland auf die Mentalität der Menschen in der Region ausgewirkt hat.
Bergleute sind ja sehr eng miteinander verbunden. Und das Vertrauen untereinander bei den Bergleuten muss sehr hoch sein, weil sich ja jeder auf den anderen verlassen muss. Die müssen ja zusammenstehen. Die sind unter Tage, die haben also über 8 Stunden, 10 Stunden kein Licht, nur ihre Lampen. Und dadurch ist die Verbundenheit und die Tradition auch sehr hoch bei den Bergleuten.
Hader ist Naturparkführer und bietet bei den Tagen der Industriekultur eine Wanderung auf den Hohen Meißner an. Vor allem, um die Geschichte der Bergleute in diesem ehemaligen Braunkohlerevier zu erzählen, die vor 400 Jahren eben diese Wanderung jeden Tag zu ihrem Arbeitsplatz antraten und ohne Elektrizität Braunkohle abbauten. Der Grund dafür war übrigens auch damals eine Energiekrise.
Damals, 16. Jahrhundert, war es so, dass der Meißner im Grunde genommen kahl war. Es gab kein Holz mehr, weil in Bad Soden-Allendorf ja Salz gesiedelt wurde. Also praktisch die Sohle wurde hochgeholt, wurde gekocht und damit ist Salz entstanden, das weiße Gold. Und irgendwann war dieses Holz erschöpft und man musste sich Gedanken machen, wie kann man die Sohle weiter sieden, sprich also erhitzen. Und das hat man mit Braunkohle versucht.
Und man kann diese Geschichte auf der Wanderung sogar riechen. Die Kohle im Berg entzündet sich immer noch selbst, wenn Sauerstoff durch die alten Stollen gelangt. Weitere Highlights während der Tage der Industriekultur in Nordhessen sind unter vielen anderen Orten und Veranstaltungen das Tonet-Museum in Frankenberg, in dem die berühmten Möbel auch Secondhand zu erstehen sind. Und die Führung in der Volkswagen-Fabrik Kassel, dem größten Arbeitgeber der Region. Hier gibt es allerdings nur noch Restplätze. Mehr Zeit zum Planen bleibt für die Tage der Industriekultur in Südhessen, die erst im September stattfinden. Charlotte Kleine erklärt, warum sie dieses Jahr unter dem Motto voller Energie laufen.
Energie ist die Basis für Industriekultur und damit auch einfach gestern und heute maßgeblich für die Entwicklung und die Ausgestaltung der Industrielandschaft in der Rhein-Main-Region. Es geht darum, die Energie aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und natürlich auch sich mit der Technik und der Geschichte der Energieversorgung und Gewinnung zu beschäftigen.
Im Rhein-Main-Gebiet gibt es allein jetzt schon 130 Veranstaltungsangebote für die Tage der Industriekultur. Das Ziel? Den Menschen ins Bewusstsein rufen, dass Industrie und Technik auch Teil der Kultur sind und auch für die Freizeitbeschäftigung interessant sein können.
Jeder von uns geht hier durch die Städte und läuft an alten Gebäuden vorbei, ob das jetzt die Zentralstation in Darmstadt ist, wo man feiert, wo man oben die Bar besucht, aber einfach sich bewusst zu machen, was dort für eine Geschichte dahinter steckt oder die alte Seilerei in Frankfurt, die gerade zu einem Kulturort umgebaut wird, wo früher den ganzen Hang herunter Seile gedreht wurden. Das finde ich einfach faszinierend. Das ist was, was mir vorher einfach gar nicht bewusst war.
Viele Orte werden gar nicht als Teil der Industriegeschichte wahrgenommen. Andere Orte im Programm sind gerade deswegen reizvoll, weil sie sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Zum Beispiel Unternehmensführungen, wie im Industriepark Höchst. Hier können die Besucherinnen und Besucher auch den prächtigen Peter-Behrens-Bau besichtigen. Und Charlotte Kleine von der Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main verspricht noch weitere Höhepunkte der diesjährigen Tage der Industriekultur.
Also wir haben dieses Jahr ganz spannend, gerade zum Fokusthema voller Energie, die Teilchenbeschleunigeranlage von GSI und FAIR in Darmstadt. Die kann besichtigt werden während der Tage der Industriekultur. Auch neu dabei ist das Energiemuseum in Karlstein im bayerischen Untermain. Dort gab es das erste deutsche Versuchsatomkraftwerk.
Ungewöhnliche Einblicke, die man von Industriekultur kriegen kann. Manche Menschen inspirieren ja solche Eindrücke auch nachhaltig, auch in der Kunst. Die Musikgruppe Einstürzende Neubauten hat zum Beispiel für ihre Musikindustrie Schrott ganz gezielt als Instrumentenersatz eingesetzt. Und die Gruppe Depeche Mode hat einen ganz speziellen Industrie-Sound kreiert. Bei ihrem Song People are People hört man das besonders gut. Und ich habe einen Klangkünstler gefunden, der seine Soundinstallationen gerne in Fabrikgebäuden oder Produktionsstätten aufbaut. Jedenfalls ist er immer wieder bei so speziellen Events wie zum Beispiel die Tage der Industriekultur zu finden. Werner C., er ist Komponist, Klangkünstler und Hörfunkautor. Herr C., was fasziniert Sie an Industriekultur?
Das sind Freiräume. Diese Räume hatten eine völlig andere Bedeutung, die hatten eine völlig andere Verwendung und die stehen jetzt rum. Und ein Ort, der nicht definiert ist für das, was da geschehen soll, das regt natürlich unglaublich die Fantasie an oder schafft Möglichkeiten und schafft auch Spannungsfelder. Also wenn ich jetzt einen Beethoven-Klang in Konzertsaal spiele, ist es was völlig anderes, als wenn ich den Beethoven-Klang in so einer Fabrikhalle spiele.
Okay, Sie sagen, das sind diese Gebäude, die Sie reizen. Aber jetzt mal ganz konkret, was für eine Art von Installation machen Sie dann in diesen, ich sage jetzt mal etwas kahlen, kargen Gebäuden? Was hört man wie in diesen Fabrikgebäuden?
Ja, das kann sehr verschieden sein. Ich kann instrumentale Klänge machen, ich kann auch natürlich artifizielle Klänge machen oder auch Aufnahmen, also Field Recordings oder eine Mischung aus alledem.
Sie haben ja ein ganz großes Projekt gehabt, da ging es, glaube ich, um Beethoven. Was haben Sie da konkret gemacht? Wie haben Sie das umgesetzt?
Ich konnte mit dem Rundfunksinfonieorchester Berlin die Pastorale aufnehmen und zwar schon in Einzelteilen. Die Partitur wurde fast seziert, also wir konnten einzelne Stimmen rausnehmen, einzelne Aspekte rausnehmen, einzelne Momente rausnehmen und die ganz detailliert aufnehmen mit Mikrofonen direkt an Instrumenten, ganz, ganz, ganz nah dran. Einzelne Instrumente konnte ich also isolieren. Wir hatten sogar Kontaktmikrofone an den Instrumenten. Zum Teil haben wir das Rascheln von der Kleidung mit aufgenommen. Und dann hatte ich eine Sammlung von Klängen, die nicht nur Beethoven waren, sondern auch die Beethoven-Geräusche waren. Und diese Klänge wieder in ein Industriegebäude, in Industriegelände zu setzen, hat einen ganz großen Reiz. Wenn ich denselben Klang in einen Konzertsaal aufhöre, dann ist es ein Konzert. Wenn ich den aber jetzt in eine Industriehalle setze, wenn ich den unten in einer miesen Ecke am Abfluss hinsetze, eine schöne Melodie von der Geige, dann ist da was ganz anders, als wenn ich das von einem Kran klingen lasse in 20 Meter Höhe, was über die Landschaft schallt.
Aber was Sie dann abspielen, ist das wirklich die komplette Pastorale, die man dann hört? Also erkennt man Beethoven?
Er erkennt Beethoven, aber nur in Bruchstücken.
Okay, ich sehe schon, es ist trotzdem schwierig, Sound zu beschreiben. Deshalb haben Sie uns eine kleine Hörprobe mitgebracht. Die spielen wir jetzt mal ein. So, also zurück von der Pastorale Beethoven im Hochofengelände in Duisburg. So hört sie sich an, wenn ein Soundkünstler damit umgeht. Man kann sich jetzt ein bisschen besser vorstellen, was sie machen bei ihren Klanginstallationen. Aber wir haben jetzt vorher Musik von Depeche Mode gehört, die Sounds von Maschinen, Rohren und Produktionsprozessen mit einfließen lassen oder auch Industrieschrott selbst als Instrument quasi benutzen. Kommt sowas bei Ihrer künstlerischen Arbeit auch vor?
Das kommt auch vor, weil ich arbeite ja nicht instrumental, sondern ich arbeite ja mit Klängen. Also die Klänge sind in der Regel aufgenommen, liegen in meinem Archiv und daraus entsteht dann die Installation, die Musik. Oder ich sage eigentlich lieber Klanginszenierung dazu.
Wie gehen Sie da vor? Also haben Sie zuerst eine Idee und sagen, ah, der Sound zu einem Kaminschlot oder sowas könnte da passen? Oder gehen Sie in eine Werksführung und nehmen alles auf, was da zu hören ist? Wie inszenieren Sie Industrie?
Das kann verschieden sein. Also entweder habe ich zuerst den Ort und denke mir, was kann da passen? Wie kann ich da ein Spannungsfeld aufbauen? Welchen Aspekt kann ich reinbringen? Es gibt da keine Regel, ob ich jetzt einen tatsächlichen Industrieklang nehme oder ob ich einen anderen Klang nehme und der wird zum Industrieklang darin. In Rüdesheim gab es eine Klanginstallation, da konnte ich mechanische Musikinstrumente aufnehmen, die auch mit der Industrialisierung zusammenhängen. Also der Traum der Maschine macht das jetzt alles. Und diese Instrumente haben auch eine ganz abenteuerliche Akustik, wenn man genau hinhört. Diese Mechaniken selbst machen jede Menge Geräusche. Aber wenn ich die jetzt gut aufnehme und vergrößere die dann, indem ich sie ein bisschen transponiere und wieder in einer Industriehalle abspiele, dann klingen diese kleinen Maschinchen plötzlich wie monumentale, monströse Geräte.
Aber jetzt bloß für mein Verständnis, wenn Sie sagen mechanische Musikinstrumente, sowas wie eine Drehorgel oder an was muss ich da denken?
Ja, so Drehorgel. Es gibt zum Beispiel Geigen, die werden durch einen Motor angetrieben, also die Bögen werden angetrieben. Es ist wie ein Karussell, da laufen die an den Bögen entlang und spielen Musik. Für mich war es eben ein Riesenfundus.
So klingen also mechanische Musikinstrumente, wenn der Klangkünstler Werner C. sie in die Finger kriegt. In drei Räumen waren die letztes Jahr in Rüdesheim zu hören. Natürlich auch in einem Industriegebäude, nämlich in den Asbach-Hallen. Also dort, wo früher die weltweit bekannte Cognac-Marke Asbach Uralt hergestellt wurde. Und wie alle Installationen von Werner C. war auch diese einzigartig.
Die Bedeutung ist eine komplett andere, je nachdem, wo ich diesen Klang hinsetze. Die funktionieren genau an diesem Platz. Und wenn die Klanginstallation vorbei ist, dann ist das weg. Es wird nie mehr sein. Man kann das auch nicht dokumentieren. Man kann nur einen Hinweis drauf geben, da könnte was sein, da war was. Und diese absolute Originalität, dass nur das jetzt in dem Moment an diesem Platz stattfinden kann, die reizt mich sehr.
Aber vorher, die Pastorale, haben Sie erklärt, mit was vom Aufwand Sie die einzelnen Instrumente aufgenommen haben. Das heißt, es passiert auch nur einmal oder inszenieren Sie das nochmal an einem anderen Ort, wo wieder was ganz Neues draus entsteht?
Ja, mit der Pastorale konkret, das ist jetzt sehr schön. Das wird im September, Oktober noch einmal aufgeführt werden und zwar in Königstein, Eppstein und Kronberg und zwar an Burgen, in den Burgen. Ähnliches Material, es wird ganz neu aufbereitet. Aber da reagiert dann Beethoven mit den mittelalterlichen Burgen.
Aber egal, wo man Industriekultur begegnet, ob auf der Burg, in der Cognac-Halle oder im Wohnzimmer, ob als Musik, historische Führung oder Stilelement, sie fasziniert und inspiriert immer mehr Menschen. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der App oder auf der Website der ARD Audiothek. Dort ist übrigens noch mehr zum Thema zu finden. Zum Beispiel ploppen unter dem Stichwort industrielle Revolution gleich verschiedene Sendungen auf. Da geht es mal um die erste deutsche Dampfmaschine oder Pauperismus oder auch um die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung. Mein Name ist Yvonne Koch.